Ja, der Herr spricht, und das tut er oft auf sehr eigentümliche, aber auf eindrückliche Weise. Und das ist auch heute das Thema. Gottes Sehnsucht zu seinem Volk, Volkes Untreue zu seinem Retter. Gott ist treu, aber wie oft ist gerade sein Volk, das er ausgewählt hat, untreu geworden und fällt immer wieder von ihm ab. Ich möchte heute damit beginnen, durch die 12 Propheten zu predigen, auch 12 kleine Propheten genannt. Aber ich nenne sie lieber 12 Propheten, damit wir keinen falschen Eindruck von ihrer Wichtigkeit bekommen. Die Botschaften sind zwar kürzer als die von Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel, aber es käme auch niemand auf die Idee, die 3 Briefe des Johannes, kleiner Johannes, zu nennen, weil sie kürzer sind als das Evangelium nach ihm oder seine Offenbarung, die er bekommen hat. Als 12 Prophetenbuch dagegen können wir sie sehr wohl nennen, da im jüdischen Kanon sie als ein Buch behandelt werden. Und auch dort 12 Prophetenbuch heißen. Ebenso könnte man verschiedene Reihenfolgen der 12 Propheten nehmen, zum Beispiel chronologisch, alphabetisch oder was auch immer. Aber ich werde mich an die Reihenfolge halten, die wir auch im jüdischen Kanon finden und die auch unserer Bibel entspricht. Also zuerst Hosea und als letztes Maleachi. Benedikt Peters sieht darin sogar eine Klammer zwischen dem ersten Buch, nämlich Hosea, und dem letzten Buch. Das erste Buch Hosea spricht und prangert jene Sünde an, die auch in den 7 Sendschreiben der Offenbarung als erstes angesprochen wird, nämlich der Verlust der Liebe zu Gott. Bei den Ephesern war es die erste Liebe, die sie verlassen hatten. Und Hosea, wie wir gleich lesen werden, sie haben die völlige Liebe Gottes verlassen. Und das letzte Buch der 12 Propheten, das spricht wieder von der Liebe, wo das Volk sagt, wo hat Gott uns geliebt? So ganz einfach, das ist ja gar nicht so wahr, was du uns vorwirfst. So, als ob Gott übertreiben oder gar lügen würde. Wir sollten aber nicht meinen, dass dieses 12 Prophetenbuch nur für Israel und die damaligen Völker gilt und dass diese Vorkommnisse heute so nicht mehr vorkommen. Ich denke, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, dass kein Buch der Bibel uns zeigen soll, wie böse Menschen damals waren und wie gut wir heute sind. Im Gegenteil, anhand dieser Texte können wir unser Verhältnis zu Gott, dem Vater, überprüfen. Bist du wirklich treu? Liebst du ihn wirklich von Herzen? Oder denkst du nur, du wärst treu und liebst ihn? Da ist ein großer Unterschied. Hosea sollte auf eindrückliche Weise Israels Verhältnis zu ihrem Rettergott zeigen, zu dem Gott, der von ihnen verlangte, keine anderen Götter neben ihnen zu haben und sie gar anzubeten. Und darum fangen wir jetzt auch an mit dem Textlesung. Ich lese aus Hosea von 1,1 bis Kapitel 2, Vers 3. Hosea ab 1,1. Dies ist das Wort des Herrn, das an Hosea, den Sohn Beris, erging in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Königs von Joas, des Königs von Israel. Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, zur Frau, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Der Herr sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel, denn in kurzem werde ich das in Jezreel vergossene Blut am Hause Jehus rächen und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen, an jenen Tagen, da will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Jezreel. Und als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm, nenne sie Lo-Ruhama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergeben würde. Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott. Doch nicht durch Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse noch Reiter. Als sie nun Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Kapitel 2. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen. Denn der Tag von Jezreel wird groß sein. Nennt eure Brüder mein Volk und eure Schwestern Begnadigte. Hosea, der Sohn Beres, sein Name bedeutet Rettung, wie Josua oder auch Jesus. Er ist ein Einwohner des Nordreiches. Wo, aus welchen der 10 Stämme, das wissen wir nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht chronologisch sortiert, diese Bücher. Und Hosea tritt später auf als Amos, aber gleichzeitig mit Jesaja und Micha in Jerusalem. Sein Wirken erstreckt sich auf die letzte Zeit des Nordreiches, zur Zeit des Herrschers Jerobeams des Zweiten. Das ist nicht der Jerobeam, der Gegenkönig zu Rehabeam wurde, nach Salomo. Und Hosea predigt bis 710 vor Christus, 10 Jahre nach der Wegführung des Nordreiches, nach der völligen Zerstörung des Nordreiches. Obwohl es in der Zeit Jerobeams des Zweiten Frieden und Wohlstand gab, befand sich aber Israel im moralischen und geistigen Niedergang. Auf Jerobeam den Zweiten, da folgte eine anarchische Zeit mit vielen Machtwechseln. 4 der letzten 6 Könige wurden ermordet. Und ebenfalls fiel in diese Zeit die Tributpflicht an Assyrien. Man wurde ein Vasall sozusagen. Und letztendlich der Fall Samarias, der Hauptstadt des Nordreiches, 721 vor Christus. Trotz all dieser Widrigkeiten suchte Israel nicht die Hilfe Gottes, des wahren Gottes, sondern wandte sich mal an Ägypten und mal an Damaskus, um militärische Hilfe zu bekommen gegen Assyrien. Der moralische Verfall zeichnete sich dadurch aus, dass das Volk noch immer am Baalskult festhielt und somit der einzige Gott, Jahwe, zu einem Gott neben anderen Göttern wurde. Dabei lesen wir in 2. Mose 19, 5 bis 8, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Und dann gab Gott die 10 Gebote und weitere Anordnungen, denen sie ja gehorchen wollten. Sie hatten ja dazu gesagt. Aber Israel brach dieses Versprechen und begann de facto Hurerei. Doch Gottes Liebe zu seinem Volk lässt es nicht zu, dass sie völlig verloren gehen. Durch Hosea macht Gott sein Volk darauf aufmerksam, dass er noch immer ihr Gott ist, ihr eigentlicher König, ihr eigentlicher Herrscher. Und er legt ihnen die Sünde offen hin, damit sie Buße tun können. Und der Herr macht dies eben auf sehr eindrückliche Weise, denn er hat eine unglaubliche Bitte, das ist mein erster Punkt an Hosea, zieht dann, und das ist der zweite Punkt, einen erschreckenden Vergleich und gibt doch zum Schluss einen hoffnungsvollen Ausblick auf die Errettung, dass eben nicht alles verloren ist. Gottes unglaubliche Bitte, Propheten sehen, das ist ihre Aufgabe. Sie sehen mehr und tiefer als andere Menschen. Wo Hoseas Zeitgenossen sagen, Gott ist doch der liebe Gott, gegen ein wenig Freude mit Aschera hat er sicher nichts einzuwenden. Und Hosea will uns doch sicher nur den Spaß verderben. Da sieht Hosea viel tiefer, denn es geht um das Ganze. Es geht um das erste Gebot und damit nicht nur um die Frage des persönlichen Gottesverhältnisses, sondern um die Existenz Israel als Volk Gottes. Dass es um das Ganze geht, das sehen wir mit dem Einsatz, den Hosea bringen muss. Er soll heiraten. Naja, heiraten tun viele, die meisten vielleicht sogar. Aber das ist nicht das Ungewöhnliche. Gott verlangt von ihm mit einer unglaublichen Bitte, dass Hosea eine Ehebrecherin, eine hurerische Frau heiraten soll und mit ihr Kinder haben soll. Und Hosea tat, wie ihm geheißen wurde. Es handelt sich um eine echte Heirat mit Gomer. Das ist von moralischer Bedeutung, dass Gott diesen göttlichen Befehl, eine Ehebrecherin zu heiraten. Entschuldigung, was ist die moralische Bedeutung, dass dieser göttliche Befehl an Hosea, eine hurische Frau zu heiraten? Die beste Sichtweise scheint zu sein, dass Gomer zur Zeit ihrer Heirat eben noch keusch war und Gott in die Zukunft spricht, dass sie die Ehe brechen wird. Gott kennt alles. Er kennt die Vergangenheit, die Gegenwart und weiß, was in Zukunft passiert. Und das mit jedem. Die Worte, geh, erwirbt ja eine hurische Frau, sind dafür darum auf die Zukunft bezogen. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Auch wäre eine unmoralische Frau kein passendes Bild für Israel gewesen, denn am Anfang waren sie das Volk Gottes. Sie wollten seine Befehle tun, sonst hätten sie es ja nicht gesagt. Sie dachten auch, sie könnten es tun. Und doch kam es dazu, dass sie sich von Gott entfernten, wie wir später noch lesen werden. Und Kapitel 3 beschreibt, wie Hosea seine wegen Ehebruchs verstoßene Frau zurücknimmt. Das wäre ja nicht logisch und zu rechtfertigen, wenn sie vorher schon Ehebruch begangen hätte. Also nichts deutet darauf hin, dass man diese Ehe einfach nur bildlich als Allegorie verstehen sollte. Gott verlangt von Hosea das Ungeheuerliche, dass er eine Frau heiraten soll, die seiner Treue nicht wert ist. Und er soll nicht aufhören, sie zu lieben, obwohl sie seiner Liebe nicht würdig ist. Und hier liegt das Leiden Hoseas als Sinnbild des Leidens Gottes. Denn Gott bindet sich voller Liebe an Menschen, an ein Volk, das ihn nicht wiederliebt und ihm sogar davonläuft. Von dieser Liebe spricht die Offenbarung Gottes an Hosea ständig. Ich will mich mit dir verloben für ewig, lesen wir in Hosea 2,21. Und in Jeremia 31,3 lesen wir schon, von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder mit deinen Handpauken schmücken und ausziehen in fröhlichen Reigen. Gottes Auftrag an Hosea ist Anklage. Israel, das heißt Land und das Volk, gehen fremd. Huren mit anderen Gottheiten, obwohl er das Land, sein Land und sein Volk liebt. Israel ist zur Ehebrecherin geworden. Und Gott ist der verletzte Liebhaber und Ehemann. Was Israel getan hat, wird hier zwar nur angedeutet und erst später beschrieben, aber das Volk Israel hat ihn mit dem Götzen Baal gleichgemacht und damit zu einem Gott unter anderen. Sie verehrten die Göttin Anat und besonders sind sie der Göttin Aschera zugetan. Ja, sie beten den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs neben und mit Baal und Aschera an. Ahab zum Beispiel, ein Vorfahre, also ein früherer König, verehrte Baal und Aschera, wie wir in 1. Könige 16 lesen können. Und das ist sogar historisch belegt. Eine Inschrift, die auf die Zeit Hoseas datiert wird, genauer gesagt aus dem Jahr 740 vor Christus, da steht übersetzt: Ich segne euch mit Jahwe von Samaria und mit seiner Aschera. Mit seiner Aschera? Hat Gott eine Göttin? Nein. Und das macht deutlich, dass das Herz Israels geteilt war und nicht allein auf Gott gerichtet war. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass wir in seinen Satzungen wandeln und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. So ist Gottes Aufruf, wie wir in 1. Könige lesen können. Und ist diese Untreue Israels gegen Gott nicht auch ein Bild der Untreue der Christenheit, der heutigen Christenheit auf Erden? So wie Israel unter Gesetz versagt hat, hat die Christenheit unter der Gnade versagt. Sicher, es wird nicht dem Baalskult geopfert, aber welche anderen Götzen haben wir heutzutage neben Gott? Wie viele Christen denken, dass es ausreicht, einmal in der Woche in die Kirche zu gehen, um so sich den Himmel zu verdienen? Das ist ein geteiltes Herz. Denn Sonntag Gott und den Rest der Woche ich und die Welt. Wie viele Christen mühen sich ab, um auch ja genug zu verdienen, damit die Kinder es einmal besser haben? Das ist fehlendes Vertrauen. Nur ich alleine kann auf meine Kinder aufpassen, heißt mit anderen Worten: Gott, ich weiß nicht, ob du das tun würdest. Aber unser größter Götze ist unser eigenes Ego, weil wir meinen, Gott würde uns nicht das geben, was wir brauchen. Dabei gibt uns der Herr genau das, was wir brauchen und mehr nicht. Alles darüber hinaus dient uns nicht, sondern steht uns mehr im Weg, hindert uns in der Nachfolge. Darum ist Agos Bitte aus Sprüche ein Leitfaden für uns. In Sprüche 30, Vers 7 bis 9 möchte ich uns lesen. Zweierlei erbitte ich mir von dir, das wolltest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Wir sollten nicht dem Irrglauben verfallen, dass Sünde, solange keine Menschen zu Schaden kommen, geringer anzusehen ist, als wäre ein so ein bisschen Gottesdienst oder übermäßige Sorge oder nicht die ganze Zeit für Gott bereit zu sein, etwas Geringeres. Das erste Gebot ist die völlige Liebe zu Gott. Das heißt, ich soll Gott lieben mit allem, was ich habe. mit meinem ganzen Leib, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Gemüt, mit meinen ganzen Gedanken, eben auch mit meiner ganzen Familie, mit meinem ganzen Hab und Gut, mit meiner ganzen Zeit. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich auch nicht dazu fähig sein, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, weil Gott diese Liebe in mir nicht wirken kann. Denn dass ich den Nächsten lieben kann, kommt doch letztendlich von Gott, weil er mich zur Liebe befähigt. Darum greift Gott zu unglaublichen Mitteln, um eben dieses sündige Verhalten zu offenbaren, was wir menschlich gesehen als Verzweiflungstat anblicken, offenbart eigentlich Gottes große Liebe zu seinem Volk und auch zu uns. Er weiß und wusste es doch schon, als er Israel und auch uns auswählte als sein Volk. Er wusste doch, wie wir handeln werden, was wir für Sünden begehen werden, nachdem er uns gerettet hat. Doch durch Hosea macht er diesen Schmerz offenbar, dieses Leiden, das wir ihm bereitet. Es wird sozusagen veranschaulicht. So wie Hosea seine Frau Goma liebte und sie trotz der Untreue, von der wir noch lesen werden, nicht aufhörte zu lieben, so liebt uns Gott. Aber auch unser Verhältnis zu ihm wird offenbar. Unser Verhältnis zu unserem Herrn, den wir als Herrn angenommen haben. Hoseas Familienleben ist ein lebendiges Bild der geistlichen Situation Israels. Und Gott zieht einen erschreckenden Vergleich. Gomer bekommt einen Sohn und Gott gebietet ihn, Jezreel zu nennen. Wenn Gott Namen umändert, wie bei Abraham in Abraham oder Jakob in Israel oder Namen vorschreibt, wie bei unserem Herrn Jesus oder in diesem Fall Jezreel und seinen Geschwistern, dann sollte das durchaus beachtet werden. Das sind nicht einfach wohlklingende Namen wie Samuel, Sebastian. Na, bei Samuel haben wir uns was gedacht. Bei Sebastian klang es nur gut. Jezreel bedeutet, Gott sät, aber auch Gott streut aus. Also Gott zerstreut. Und genau das stand Israel bevor. Wenn sie nicht Buße taten, dann würden sie zerstreut werden. Es liegt aber auch Segen darin, wenn Gott ausstreut, denn er wird auch ernten. Das heißt, er sammelt die Frucht ein, die der ausgestreute Samen bringt. Jezreel, das war ein Ort in Issachar, wo Isabel, die Frau Ahabs, eine Baal- und Astarte-Anhängerin, Gottes Urteil, das sie von Jehu überbracht bekam, empfangen hat. Jehu war übrigens der Stammvater von dem jetzigen Jerobeam, dem Zweiten. Jehu hatte zwar die Baalspriester der Isabel und Isabel selbst töten lassen, wie es nach Gottes Anweisung war, doch hatte er auch die Vertrauten und die Minister Ahajas, dem Sohn Ahabs und Isabels, umgebracht. Es ist kaum anzunehmen, dass sie alle in der direkten Abstammung von Ahab waren, denn das Haus Ahabs sollte ausgerottet werden. So war Gottes vollständiger Befehl. Und Jehu wich auch nicht von den Sünden Jerobeams dem Ersten, die er Israel zu begehen veranlasst hatte, ab. Er hatte den Stierkult in Bethel und Dan bestehen lassen, Götzenbilder anzubeten. Mit diesem Namen sollte das Kind unüberhörbar Israel daran erinnern, dass die regierende Dynastie Jehus von Anfang an nicht dem Willen Jahwes gehorsam war. Nicht vollständig. Aber darum geht es bei Gott. Vollständiger Gehorsam. Nicht sagen, aber 75% deiner Gebote habe ich doch gehalten. Gott will unseren ganzen Gehorsam. Als unter König Jehosea der Bogen Israels, also seine militärische Macht, dann gebrochen wurde, Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches, fiel und letztendlich das Nordreich nicht mehr existierte, da war das Ende Israels besiegelt. Und wir lesen nicht, dass sie wieder in das Heimatland zurückkehrte, wie es Juda verheißen war. Nur Schulderkenntnis und Rückkehr zu Gott, also Buße, hätte die Vergebung Gottes zur Folge gehabt, hätte diese Kette von Schuld und Strafe unterbrochen. Aber es kam nicht dazu. Gomer gebiert nun eine Tochter, deren Name Lo-Ruhama ist. Es fällt auf, dass bei dieser zweiten Geburt das Wörtchen ihm fehlt. Es steht dort nicht, Gomer gebar ihm, also Hosea, das Kind. Ebenso fehlt dieses ihm bei dem dritten Kind. Es bleibt also offen, woher das zweite und dritte Kind kommt. Es könnte durchaus durch Ehebruch gezeugt worden sein. Die Bedeutung des Namens Lo-Ruhama ist, sie hat kein Erbarmen empfangen. Das hebräische Wort Ruhama, das ist ein sehr starker Ausdruck und bedeutet Zärtlichkeit oder Liebe, so wie jemand sie im Mutterschoß erfährt, vor der Geburt. Es bedeutet Erbarmen, und Erbarmen umschreibt die objektive Geborgenheit und die subjektive empfundene Liebe, die Gott mit dem Bundesschluss seinem Volk versprochen hat. Ich will mich euch erbarmen. Mit Hosea hat letztlich die Gerichtszeit der Nationen Israels begonnen. Ihr steht im Gericht. Seht zu, dass ihr Gnade empfangt. In Vers 7 lesen wir, Gott würde sich aber wegen seines Dieners David immer noch über das Haus Juda erbarmen. Diese Verheißung verspricht Juda nicht politische Größe, so wenig Gott ihm auch durch militärische Mittel hilft, sondern Gott verheißt Juda Barmherzigkeit, weil sie die Nachkommen Abrahams und damit die Träger seiner Verheißung sind. Aus Juda sollte der Erlöser kommen, der Messias. Der Gründer des Nordreiches, Jerobeam I., hatte Gottes Volk religiös und nicht nur politisch gespalten. Denn die Anbetungsstätte, die war in Jerusalem und da sollte sie auch bleiben. Aber er baute in Bethel in der Nähe des Grenzübergangs nach Jerusalem und in Dan im Norden Israels Heiligtümer mit einem Stierbild. Und das ist das Symbol des Baalskultes. Nun wird in Gericht und Verheißung deutlich, dass Gott lange Geduld mit dem Nordreich hatte und hat diesen religiösen Abfall aber nicht ungestraft durchgehen lassen. Ich werde es retten. Das ist keine Begründung, warum Gott Juda retten wird. Denn damit wird nämlich deutlich, dass Juda weder Gottes Barmherzigkeit noch weder verdient hätte oder es aus eigener Kraft, aus eigener Klugheit sich selbst retten kann. Wie aber Gott rettet, das ist Sache Gottes. Die Niederlage Sanneribs vor Jerusalem, als der Engel des Herrn 185.000 Männer seiner Armee schlug, das war eine fürchterliche Prophezeiung, eine fürchterliche Erfüllung dieser Prophezeiung. Aber sie war nicht die eigentliche Rettung Judas. Sie kam erst viel später. Es wurde ein drittes Kind kurz nach der Entwöhnung geboren, wieder ein Sohn. Und auch wieder, wie gesagt, fehlt das ihm. Der Name Lo-Ami bedeutet so viel wie nicht mein Volk. Und hier umfasst das göttliche Urteil die Verwerfung der ganzen Nation Israels. Israels und Judas. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Volk kann nun nicht mehr auf die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte sich berufen. Ich will nicht euer sein. Ich will nicht euer Gott sein. So heißt es wörtlich. Und dieses Urteil würde sich viel später bei der Verschleppung nach Babylon auch erfüllen. Und auch da haben wir schon ein Bild, als die Herrlichkeit des Herrn nach und nach, als ob es mit Bedauern geschehe, den Tempel und dann die heilige Stadt und letztlich das Land verließ. Deutlich. Hoseas Familie ist eine Predigt an das Volk des Nordreiches. Wie die Arche zur Zeit Noahs eine Predigt war. Einmal sind Hoseas ehebrecherische Frau, das andere Mal seine Kinder Kennzeichen für das untreue Volk. Wenn das ausgewählte Volk Gottes von ihm, den Gott der Gnade, diese nicht mehr erwarten kann, liegt es dann nicht an dem, dem die Gnade erwiesen werden sollte? Gott hat nicht Israel abgelehnt und verworfen, sondern Israel hat seinen Retter abgelehnt und verworfen. Sicher, sie haben Gott nicht vergessen, aber er war nicht ihr Herr. Doch Gott ist kein Despot, der seine Liebe, seine Gnade aufdrängt oder gar aufzwingt. Wo er nicht gewollt ist, da zieht er sich zurück. Und damit sind die Ursachen und die Folgen dargestellt. Eine Generation lehrt die andere. Hosea geht auf dieses Verhältnis später sogar noch deutlicher ein. Er unterscheidet zwischen denen, die mit ihrem Leben und ihrer Lehre den Abfall vollzogen und denen, denen religiöses Leben von vornherein durch Abfall ihrer Eltern und vorangegangenen Generationen geprägt ist. Es ist also nicht dieselbe Sünde, ob ich aktiv bin oder ob ich nachgehe. Doch Gott lässt nichts unversucht, um doch noch Rettung zu schaffen. Und diese Rettung, sie wird in dem Vers 2, 1 bis 3 deutlich. Das ist der dritte Punkt. Gott gibt einen hoffnungsvollen Ausblick. Zu Anfang dieses zweiten Kapitels lesen wir und doch. Und das macht deutlich, dass hier kein neuer Abschnitt anfängt, sondern der vorherige fortgeführt wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kapiteleinteilung und die Einteilung der Verse erst sehr viel später kam. Die erste Lutherbibel mit Verseinteilung war eine Heidelberger Ausgabe von 1569. Wir sehen, dass die Einteilung aber auch nicht immer leicht nachzuvollziehen ist und wir darum Bücher auch manchmal am Stück lesen sollten, um den ganzen Zusammenhang zu erkennen, damit wir uns nicht durch die Kapitel und Weiterführung in die Irre leiten lassen. In der Regel tadeln die Propheten zuerst die Sünde, sagen dann das Gericht an und verkündigen schlussendlich das Heil. Danach wäre 2, 1 bis 3 eben dieser hoffnungsvolle Ausblick, auf den Israel nach Ankündigung des Gerichts rechnen dürfte. Nicht das ganze Volk, aber es sind nie alle, die Gott verlassen. Gott kündigt sofort, also danach, mit gleicher Deutlichkeit an, dass dieses unglückliche Volk eines Tages zum Gegenstand der souveränen Gnade Gottes werden würde. Und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Nie hatte ein Prophet Israel das Gericht vorausgesagt, ohne eben eine Segensverheißung folgen zu lassen. Und Hosea tut es genauso. Hosea kündigt an, dass die künftige Sammlung Gottes an dem Volk eine Verheißung hat. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihnen nicht treuen. Wenn Gott etwas sagt, dass er etwas tun wird, dass er Gnade erweisen wird, dann wird er sich darüber nicht grämen. Und das lesen wir in Römer 11, 29. Gott war klar, als er sich mit Israel und auch mit uns verband, was er sich da aufgeladen hat. Ihm ist das nicht plötzlich gekommen, oh, da habe ich mich jetzt aber ganz schön daneben gegriffen, so wie wir das tun. Sondern er wusste, Israel wird nicht gehorchen. Er wusste, Stefan Kretzer wird immer wieder sündigen. Und die erste zugesagte Segnung, die Gott jetzt dem Volk Israel wiedergibt, ist, dass ihre zahlenmäßige Größe unzählbar sein wird. Wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Das war zur Zeit Hoseas nicht der Fall. Es gab ungefähr 120.000, habe ich gelesen, die Steuern zahlten oder mehrere Steuern zahlen, die Landgüter hatten. Das ist überschaubar. Das ist so groß wie Hessen oder vielleicht nicht mal so groß. Aber Gott hat eben eine Aussicht gegeben, als er Abraham diese Verheißung gab in 1. Mose 22, 17. Du wirst ein Volk werden, das nicht zählbar ist, wie die Sterne am Himmel, die man nicht zählen kann. Sie können geschätzt werden. Aber selbst ein Computer, der schnellste der Computer, den es gibt, könnte die Sterne am Himmel nicht zählen, die man schätzt. Es wäre nicht möglich. Vielleicht gibt es irgendwann noch schnellere Computer, die das könnten, aber dann wird es auch wieder mehr Sterne geben. Gott kann das. Aber Gott gibt auch noch eine Aussicht. Nicht nur, dass Israel groß werden wird, sondern aus nicht mein Volk, Lo-Ami, werden Söhne des lebendigen Gottes. Wenn Gott sie so anredet, dann ist der Bund neu geschlossen. Gott hat sie wieder zu seinen Kindern gemacht. Denn Söhne Gottes drückt ja aus dieses innige Verhältnis zwischen Vater und Kindern, zwischen Gott und den Erwählten. Sohn Gottes zu sein, ist das Vorrecht dessen, mit dem Gott seinen Bund gemacht hat. Und die Bibel unterscheidet zwischen den Geschöpfen Gottes, den Menschen allgemein, den Heiden und der Welt. Wir können das in verschiedenen Stellen nachlesen. Und er unterscheidet zwischen den Erwählten, den Kindern Gottes. Kind Gottes wird man nicht durch Geburt, sondern durch Wiedergeburt. Wir haben es schon letztens gehört. Durch Gottes Berufung. Und seinen Kindern gibt er einen Geist und sie dürfen erben. Psalm 33, 12. In Vers 2 lesen wir, dass Israel wieder sein Volk sein wird. Israel und Juda wurden in alle Himmelsrichtungen zerstreut, durch Verschleppung oder durch Flucht. 70 nach Christus gab es kein Israel. Aber solange die Menschen sich ein einziges Oberhaupt aus ihren Reihen wählen, geht es schief. Aber doch wird Israel ein einziges Oberhaupt haben. Hosea spricht davon. Menschen werden das Oberhaupt einsetzen, aber es wird der sein, den Gott erwählt hat. Und dann liegt Gottes Segen auf dem Oberhaupt. Wir können uns Gedanken darüber machen als Hausaufgabe, wer dieses Oberhaupt wohl sein wird. Wahrscheinlich, ich nehme es vorweg, ist es klar, dass es der Messias sein wird, den Israel und auch wir haben es schon, als Oberhaupt sich wählen werden, von Gott aber eingesetzt. Denn es gibt keinen besseren. Und warum sollte ich den Zweitbesten nehmen, wenn ich den Besten bekommen kann? Im Wort der Tag von Jesrael schwingt dann wieder mit, dass Gott sehnt, sät und erntet. Und das an einem Tag. Das Wort erinnert an den Tag des Herrn, den Israel voll Freude auf die Verheißung Gottes als sein Haus erwähltes Volk ersehnt. Sie wollen gerettet werden. Aber das geht nicht, solange sie den Messias als ihren Herrn nicht annehmen. Und diesen Tag hat Gott eben zu einem furchtbaren Gerichtstag, zum Tag des Zorns gemacht. Für all diejenigen, die ihn nicht als Herrn annehmen. Und zu den Drohungen gehört auch der Einfall der Feinde aus Assyrien. Aber Gottes Offenbarung geht eben weiter. eben diesen schrecklichen Gerichtstag wird Gott zum Tag seiner Macht und Herrlichkeit erklären. An ihm wird Israel wieder hergestellt werden. Und das Wort Israel erinnert zudem an den Kampfort, wo die großen Kriege ausgetragen worden sind, der Jezreel-Ebene, Megiddo. Und im letzten Vers, dem Vers 3, da lesen wir die Begründung Gottes für das alles. Es wird nicht aus eigener Kraft geschehen, weil man die Gesetze gehalten hat, sondern aus der Gnade Gottes heraus, die wir nicht ergründen können. Gottes Volk besteht rein aus Begnadigten. Da ist keiner, der es aus eigener Kraft geschafft hat. Es ist den Menschen die Gnade angeboten worden. Und Menschen haben diese Gnade angenommen, aber nicht alle. Selbst Menschen, die an Gott glauben, aber den Herrn Jesus nicht als ihren Retter und ihre Verlorenheit anerkennen, sie gehen verloren. Und dennoch wurde ihnen die Gnade angeboten. Gott warnt eindeutig davor, was es bedeutet, sich von ihm abzuwenden. Und das mit allen Folgen. Aber doch finden wir in seinen Warnungen immer die Lösung, dem endgültigen Gericht zu entkommen. Die Umkehr, die Buße, die freie Hinwendung zu ihm. Er wird uns nicht drängeln, er wird uns nicht zwangsweise umdrehen. Es muss, und das dürfen wir einen eigenen Willen haben, aus uns heraus sein, uns zu ihm zu wenden. Israels zahlenmäßiges Wachstum bleibt nicht aus, weil Gott Abraham es versprochen hat. Aber das zahlenmäßige Wachstum, das wird sich nicht nur auf Israel allein beschränken, sondern eben auch auf die Nationen. Es werden auch dort nicht alle kommen, aber es werden sehr viele sein. Und das Oberhaupt, das wird, wie gesagt, der Messias sein, als König über sein Volk Israel, über sein Volk die Gemeinde Christi. Und die Gemeinde Christi, sie besteht aus allen Nationen. Hosea musste viel auf sich nehmen, um das Volk, die Sünde des Volkes zu verdeutlichen. Aber noch mehr hat Gott der Allmächtige auf sich genommen, um sein Volk zu retten. Er hat den Tod seines Sohnes in Kauf genommen. Gott liebt sein Volk, trotz der Untreue. Aber er übersieht die Untreue nicht. In seinem Aufruf zur Umkehr zeigt er immer wieder seine Liebe zu uns, zu seinem Volk. Und lasst uns diesen Ruf nicht überhören. Lasst uns diesen Ruf erwidern, dass wir uns zu ihm hinwenden. Amen.